Es ist wohl unbestritten, jedenfalls vielleicht hier im Raum, sonst wären Sie nicht hier, dass es so an diese Krise immer noch gibt. Also eine Krise unseres Gesellschaftssystems, die sich ja nicht nur zeigt in der Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern auch in der Umwelt- und Ressourcenkrise. Und dass die vorbei ist, wird hier wahrscheinlich wirklich niemand behaupten. Die Ursachen dafür liegen in der öffentlichen Wahrnehmung allerdings ziemlich im Dunkeln oder sind zumindest strittig. Das Fehlen von Erklärung hat unter anderem damit zu tun, dass die herrschende Volkswirtschaftslehre von der Krise nichts weiß oder nichts wissen will, wenn man in die Standardlehrbücher der VWL guckt. Das Wort Krise gibt es nicht. Es kommt dort nicht vor. Warum das so ist und was stattdessen in diesen Büchern steht, wäre ein Thema für sich, über das ich auch schon des Öfteren vorgetragen habe. Aber das ist nicht das Thema heute. Ich möchte mich hier vielmehr an einer Erklärung versuchen, die die verschiedenen Krisenerscheinungen, die ich eben was angedeutet habe, auf eine gemeinsame Ursache zurückführt. Und die kann natürlich nicht, also diese Erklärung, an der herrschenden VWL anknüpfen, sondern sie geht vielmehr zurück auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Marx hat vor mehr als 150 Jahren einen innerkapitalistischen Widerspruch ausgemacht, den er für geeignet hielt, die auf dem Wert beruhende Produktionsweise in die Luft zu sprengen. Und zwar auch dann, wenn weit und breit kein revolutionäres Subjekt zu sehen ist, das bildlich ein Ende des Kapitalismus herbeiführen wollte. Es geht also nicht um die Revolution durch die Arbeiterklasse, sondern um eine innersystemische Dynamik, die dazu geeignet ist, dass jedenfalls die Behauptung, die kapitalistische Wirtschaftsweise sozusagen von innen heraus zum Erlöschen zu bringen. Das Zitat hier ist so eine erste Erklärung. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Das ist aus den Grundrissen, also der Vorarbeit für das marxische Hauptwerk, das Kapital. Und von diesem Widerspruch soll hier die Rede sein. Ich will im Folgenden etwas genauer spezifizieren, worin er eigentlich besteht und welche Wirkung er hat, die in den heutigen Krisenerscheinungen ihren Ausdruck findet. Mein Vortrag ist folgendermaßen gegliedert. Zunächst noch einige Vorbemerkungen zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, mit denen ich vorab klären will, an welcher Stelle die hier vorgetragene Krisenerklärung ansetzt und worin sie sich von den gängigen Erklärungen unterscheidet. Dann sind einige Elemente der marxischen Kritik der politischen Ökonomie erforderlich, die ich Ihnen erstmal nahebringen möchte. Also das Begriff der Produktivität, bei Marx hieß das noch Produktivkraft, ich verwende den etwas gängigeren Ausdruck heute. Dann Wert und stofflicher Reichtum, zwei Reichtumsformen im Kapitalismus, die zueinander in Widerspruch geraten, die Mehrwertproduktion. Und ganz zentral für die Erklärung ist die Produktion, das hat Marx so genannt, ich erkläre das, die Produktion des relativen Mehrwerts. Und aus der Analyse ergeben sich dann zwei Schranken für die Kapitalakkumulation, eine innere Schranke, die mir sozusagen die Wirtschafts- und Finanzkrise erklärt, und eine äußere Naturschranke, die also heutzutage als das ökologische Problem bekannt ist. So, ja, abschließend, wie das gehört, kommt dann ein Fazit. So, diese Vorbemerkung zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise erstmal. Die vorherrschende Erklärung für die gegenwärtige oder in Politikermeinung inzwischen schon wieder überwundene Weltwirtschaftskrise besteht darin, dass sie auf die Gier hier bei den Größen waren, war der, also der Protagonisten des Finanzsektors zurückgeführt wird. Und dabei wird allerdings übersehen, dass das Wachstum der Weltwirtschaft seit Jahrzehnten, man kann sagen seit ungefähr 30 Jahren, wesentlich durch spekulative Differenzgewinne und Defizitkreisläufe, also durch das Schuldenmachen, in großem Maßstab in Gang gehalten wird. Und deswegen ist diese Rede, die üblich ist, vom Übergreifen der Finanzkrise auf die Wirtschaft, auf die Realwirtschaft irreführend. Tatsächlich war es nicht umgekehrt. Seit Anfang der 1980er Jahre gibt es bereits eine Krise der Realwirtschaft. Ich werde dazu gleich eine Grafik auflegen, die durch kreditäres Defizit-Spending, das ist ein Begriff, der aus dem Keynesianismus bekannt ist, aber der jetzt in gewisser Weise gegen die eigene Ideologie vom Neoliberalismus weitergetrieben wurde, allerdings nicht durch staatliche, sondern durch private Akteure, immer nur weiter aufgeschoben, bis schließlich die Kreditgeber an den zunehmend fauler werdenden Krediten zu ersticken wurden. Und die naheliegende Frage nach den tieferen Ursachen der realwirtschaftlichen Krisen, also der Möglichkeit, noch in ausreichendem Maß reale Gewinne zu machen, wird deswegen gar nicht gestellt, ne? Wenn man sagt, das ist eigentlich nur die Gier von den Finanzmärkten. Sie würde dann nämlich in der Tat ein Ende des Kapitalismus und nicht nur die mangelnde Tragfähigkeit besonderer Modi kapitalistischer Vergesellschaftung ins Blick verbringen. Und von dieser Frage soll hier die Rede sein.
Aber
zunächst nochmal weiter in meiner Vorbemerkung. Was Sie hier sehen, ist der Dow Jones Index, seit es ihn gibt, seit 1928 bis Ende 2010. Allerdings habe ich mir erlaubt, ihm die Inflationsrate auszurechnen, also ihn in Preisen von 1983-84 auszudrücken. Also der Dow Jones Index ist hier dividiert worden durch den Consumer Price Index in den USA. Der rechnet also für alle Jahre sozusagen die Preise aus in Dollars, so wie sie wert waren im Jahr 1983-84. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen des Dow Jones Index im Kopf haben. So das Maximum lag bei 14.000, hier sind das bloß 7.000. Und das liegt genau darin, dass hier die Inflationsrate rausgerechnet wurde. So, was Sie hier sehen, ist, also hier vorne zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise in den Anfang der 30er Jahre und hier ganz hinten, weit weg von meinem Buch, oder da, ne? Im großen Crash. Im Herbst 2008. Worauf ich Ihre Aufmerksamkeit ist der Zeitraum zwischen nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 80er Jahre. Also hier, ne, da geht es erst bergauf, das Wirtschaftswunder in Deutschland, jetzt in den USA. Aber dann seit Ende der 60er Jahre geht es hier bergab. Dann kam Reagan und der Neoliberalismus und die Deregulation der Finanzmärkte. Und seitdem hat der Dow Jones Index mit dem wahren Wert der amerikanischen Industrie praktisch nichts mehr zu tun. Ne, also dieses steile Anstieg danach. Also das ist eine gewisse Grenze, wo man sagen kann, also bis dahin hat der Dow Jones Index die Werte der amerikanischen Industrie wiedergegeben und danach haben sich die Finanzmärkte verselbstständigt und man kann eigentlich aus dem Dow Jones Index keine Rückschlüsse mehr ziehen auf das, was am Werten tatsächlich in der Industrie versammelt ist. Interessant ist jetzt, also für meine weitere Überlegung, Jugendphase, also so ungefähr zwischen 1965 bis 1980, so runtergeht. Das, was Sie hier sehen, ist ja zusammengesetzt aus einmal dem Dow Jones Index selbst und dann der Inflationsrate. Tatsächlich war es so, dass in dieser Zeit der Dow Jones Index ungefähr konstant war, nur die Inflation war ziemlich drastisch. Und auf beides zusammen hat jetzt hier bei dieser Darstellung den Effekt, dass das so runtergeht. Stagflation war damals das Stichwort. Stagnation und gleichzeitig Inflation. Es war die Krise und damit letztlich auch das Ende des, der keynesianischen Wirtschaftspolitik. Und das hat den Beginn des Neoliberalismus eingeläutet, der dann eben mit dem gigantischen kreditfinanzierten Konjunkturprogramm, das es je gegeben hat, das ist ein Zitat von dem eher konservativen Sozialwissenschaftler Meinhard Niebuhr, es geschafft hat, sozusagen die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, nur eben ohne dass da wirklich eine Basis dafür da war. Und 30 Jahre später, wie lange hat es geschafft, ist das Ganze dann zusammengebrochen. Ich werde mich jetzt im Folgenden ausschließlich mit der realwirtschaftlichen Seite der Angelegenheit befassen und also versuchen, die Ursache der Krise aufzudecken, wie sie vor Beginn des Neoliberalismus sichtbar geworden ist. So, jetzt kommt ein Ebenenwechsel, also eben waren wir sozusagen an der Oberfläche der kapitalistischen Dynamik, jetzt geht es gewisserweise ein Stück tiefer, also es geht mehr um die tektonischen Verschiebungen und nicht um die einzelnen Erdbeben, die daraus dann resultieren. Also der Widerspruch, von dem Marx bereits gesprochen hat, der dazu führt, dass kapitalistische Produktionsweise auf Schranken stößt, kann man jetzt kurz und ein bisschen unakademisch vielleicht so ausdrücken, der Kapitalismus erstens beruht auf der Ausbeutung der Arbeit und zweitens, der Kapitalismus schafft die Arbeit ab, also nimmt sie raus aus dem Produktionsprozess. Und beides zusammen kann auf Dauer nicht funktionieren. Was dabei eine entscheidende Rolle spielt, ist die Produktivität und ihre Veränderung. Andere Worte dafür von Marx, bei Marx heißt es immer Produktivkraft, gemeint ist genauer die Arbeitsproduktivität, also die Verhältnis von stofflicher Warenmenge und der zu ihrer Produktion benötigten Arbeitszeit. Die Zunahme der Produktivität wird in der Öffentlichkeit ja in der Regel als etwas sehr Positives verhandelt, als letztlich die Möglichkeit, alle Menschheitsprobleme in den Griff zu kriegen. Also Hunger insbesondere nicht, damit dass die Nahrungsmittel produktiver hergestellt werden. Und bekanntlich wächst die auch permanent, also in den letzten 30 bis 40 Jahren hat sie sich verdoppelt, in Landwirtschaft und Industrie sogar mehr als verdoppelt. Aber die Hoffnungen, die damit verbunden sind, haben sich ja offensichtlich nicht erfüllt. Wir sind, gerade was die Menschheitsprobleme betrifft, ja keinen Schritt weitergekommen seit den 70er Jahren. Die haben sich eher verschärft. Irgendwas stimmt da nicht. Und die Frage ist, woran das liegt. Und um das zu verstehen, muss man beachten, dass die Produktivität eben keine rein technische Angelegenheit ist, sondern vielmehr die beiden Reichtumsformen, die es im Kapitalismus gibt, zu einer Beziehung setzt. So, und das muss ich jetzt erstmal genauer erläutern. Weil das auch eine Sache ist, die eigentlich ziemlich evident ist, aber trotzdem in unserem Altersbewusstsein keine so große Rolle spielt. Das ist nämlich, also Marx hat das, war wohl der Erste, der das wirklich klar eindeutig unterschieden, dass zwei Formen des Reichtums im Kapitalismus gibt. Das eine ist das, was es schon immer gegeben hat, der stoffliche Reichtum. Marx nennt das manchmal wirklicher Reichtum, aber stofflich ist besser. Also gemeint ist damit Zunächst mal gab es nämlich keine Wertung, sondern das sind zum Beispiel 500 Tische, 4000 schöne Hosen, 200 Hektar Boden oder auch 14 Vorlesungen über was auch immer. Aber auch 30 Streubomben, und da würde man wahrscheinlich nicht unbedingt vom wirklichen Reichtum sprechen. Aber also, es ist ein Reichtum, der sich der beurteilt wird nach dem Gebrauch, wenn man von den Dingen, der sich von den Dingen machen lässt. Dem steht dann gegenüber der abstrakte wertförmige Reichtum oder auch Wert. Er ist erforderlich in einer Gesellschaft, die über äquivalenten Tausch vermittelt ist. Nicht? Also die Dinge, die ich tue, davon kann ich keine Woche leben, sondern ich muss irgendwie an die Dinge ran, die andere produziert haben. Dargestellt wird das im Geld. Die Maßeinheit ist einheitlich, anders als beim stofflichen Reichtum. Ich kann nicht sagen, ob 500 Tische oder 4000 Hosen einen größeren stofflichen Reichtum darstellen, aber ich kann sagen, ob auf der abstrakten Ebene, welches wertvoller ist. Und die klassische politische Ökonomie bereits, Marx hat sich da angeschlossen und das dann im Grunde noch weiter präzisiert und auch kritisiert, geht davon aus, der Wert einer Ware, also die Maßeinheit für diesen abstrakten Reichtum, den sie darstellt, ist die zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Es handelt sich hier um die vorherrschende Reichtum, schon die vorherrschende Form des Reichtums im Kapitalismus. Wenn man sich überlegt, aus welchen Gründen wird kapitalistisch bewirtschaftet, da geht es einzig und allein um die Vermehrung dieser Form des Reichtums, also das Gewinnstreben, wie das dann manchmal auch heißt, die ich als Unternehmer oder überhaupt als wirtschaftlich Tätiger werfe ich mein Geld in den Produktionsprozess in der Erwartung, am Ende mehr Geld rauszubekommen. Wenn ich diese Erwartung nicht habe, dann lasse ich das. Also ohne die Erwartung, den abstrakten Reichtum vermehren zu können, findet im Kapitalismus keine wirtschaftliche Tätigkeit statt. Auch die Produktion des stofflichen Reichtums ist also daran gebunden. Umgekehrt gibt es natürlich jedenfalls auf Dauer keinen abstrakten Reichtum ohne einen stofflichen Träger. Das sehen manche Finanzjournalisten oder anders, aber das wird auf Dauer nicht funktionieren. Vielleicht noch ein Punkt, weil an dieser Stelle unterscheidet sich Marx von den Marxisten. Kritik der politischen Ökonomie besteht nicht nur, auch vielleicht, aber nicht nur in der Kritik an der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, sondern er ist vor allem Kritik dieser besonderen historisch-spezifischen Form des Reichtums. Also in unserem Alltag machen wir diesen Unterschied häufig nicht, das können wir gar nicht, weil ich komme an stofflichen Reichtum nur ran, wenn ich Geld habe, mit dem ich mir den kaufen kann. Deswegen ist es unpraktisch, da überhaupt einen Unterschied zu machen. Aber in der theoretischen Erklärung dessen, was im Kapitalismus passiert, sollte man diesen Unterschied schon machen. Wir haben unser gesamtes Leben, also gesellschaftlich und biologisch, abhängig gemacht davon, dass diese Form des Reichtums sozusagen funktioniert, und sie tut es auch nach ihren eigenen Kriterien immer weniger. So, ich hatte schon gesagt, dass die Produktivität oder Produktivkraft das quantitative Verhältnis dieser beiden Reichtumsformen beschreibt. soweit sie kapitalistisch produziert werden. Es ist die Proportion der stofflichen Warenmenge zu der zu ihrer Produktion benötigten Arbeitszeit. Also ein quantitatives Verhältnis der beiden Reichtumsformen. Das ist problematisch, weil der stoffliche Reichtum sich ja nicht in einer einzigen Zahl beschreiben lässt, sondern wie gesagt, wenn ich von Rosen spreche oder von der Produktion von Tischen, sind das verschiedene Gestalten des stofflichen Reichtums und auch die Produktivität, mit der sie erzeugt werden, muss man unterscheiden. Der zweite Punkt, und darauf wird jetzt im Folgenden voran eingegangen, dieser Wert oder diese Proportionen sind ständig im Fluss. Zitat: Ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken kann man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur einen Menschen und so weiter. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und kann natürlich die Arbeit nicht mehr berühren, sobald von ihrer konkreten, nützlichen Form abstrahiert wird. Dieselbe Arbeit ergibt daher in denselben Zeiträumen stets dieselbe Wertgröße, wie immer die Produktivkraft wechselt. So, das ist jetzt ein entscheidender Punkt, auf den ich jetzt gleich ein bisschen länger rumreiten werde, weil er also zum Verständnis der Erklärung, die hier angeboten wird, wichtig ist. Eine Erhöhung der Produktivität, und das ist eher die Regel, es kann in seltenen Fällen auch mal vorkommen, dass sie runtergeht. Und warum das so ist, erkläre ich auch gleich noch. Eine Erhöhung der Produktivität verändert den Wert der an einem Arbeitstag produzierten Warenmenge nicht. Ne? Also wenn durch irgendwelche technischen Neuerungen ich bisher eine Rolle pro Tag produzieren konnte und jetzt zwei, dann ändert das nichts an dem Wert des Produkts eines Arbeitstages. Der ist nach wie vor ein Arbeitstag. Also die zwei Hosen sind jetzt ein Arbeitstag wert. Vorher war nur die eine Hose ein Arbeitstag wert. Vergrößert wird dagegen der an einem Arbeitstag produzierte stoffliche Reichtum. Also zwei Hosen mehr oder Röcke beim Nacktmarkt meistens, aber das ist egal. Mehr als eine. Daraus folgt dann auch, der Wert des Einzelprodukts verringert sich. Ne? Die einzelne Hose ist dann in der neuen Technik nur noch einen halben Arbeitstag wert. Ein Arbeitstag ist. So, und um diesen Mechanismus geht es hier. In dem Marx-Zitat da ist, da ist so von Schwankungen die Rede, aber die haben noch keine eindeutige Tendenz. Tatsächlich, das weiß man aus Erfahrung, nimmt die Produktivität ständig zu. Und warum das so ist, ist natürlich auch zu erklären, das ist eine Zwangsbewegung innerhalb des Kapitalismus, das geht gar nicht anders. Das ist als nächstes zu erklären. Dazu ein genauerer Blick auf den Zweckkapitalistischen Wirtschaftens. Das, wie gesagt, ist die Produktion und Aneignung von Mehrwert. Wie funktioniert das? Also die Marx'sche Erklärung ist die, bezahlt wird die Arbeitskraft nach ihrem Wert. Das heißt, die Arbeitskraft wird bezahlt so, dass sie erzeugt, produziert werden kann, weil Arbeitskraft muss man ja mal reproduziert. Ne? Bezahlt wird also der Lohn, hat die Funktion, die Arbeitskraft zu reproduzieren. Dafür ist aber eine geringere Arbeitszeit notwendig, als tatsächlich gearbeitet wird. Und der Rest geht dann sozusagen an den Unternehmer. Also man kann sich das durch so zwei Intervalle oder ein großes Intervall, das in zwei Tage geteilt ist, vorstellen. Da oben nicht. Ein Teil des Arbeitstages ist die notwendige und bezahlte Arbeit, also notwendig für die Reproduktion der Arbeitskraft. Und der zweite Teil, der auch noch gearbeitet wird, ist das, was der Arbeitgeber, wie das heutzutage heißt, sich anleitet. So, und es gibt dann noch so ein paar eher mathematische Begriffe, zum Beispiel mir wird Rate jetzt einfach das Verhältnis dieser beiden Intervall oder Intervallteile, also die Mehrarbeit dividiert durch die notwendige Arbeit. So, Unternehmer sind am Gewinn interessiert und das heißt, sie sind am Mehrwert interessiert. Und da gibt es natürlich deswegen Bestrebungen, diesen Mehrwertanteil des Arbeitstages zu erhöhen. Und das kann auf verschiedene Weisen passieren. Marx unterscheidet da zwischen der sogenannten Produktion des absoluten Mehrwerts und der Produktion des relativen Mehrwerts. Absoluter Mehrwert kann dadurch erhöht werden, dass der Arbeitstag verlängert wird. Also was dahinter steht, sind Kämpfe um die Länge des Arbeitstages, wie es vor allem in den Anfängen des Kapitalismus gegeben hat. Da waren also 16 bis 18 Stunden Arbeit am Tag keine Seltenheit, was dann langfristig dazu geführt hat, dass die Gesundheit der Arbeitsbevölkerung so zugrunde gerichtet wurde, dass sie für den Kapitalismus nicht mehr zu gebrauchen waren. Deswegen in England beispielsweise Gesetze erlassen wurden, die da eine Grenze aufstellten, damit der Kapitalismus nicht auf diese Weise seine eigene Grundlage unterlegt. Ja, und dann gibt es noch die Produktion des relativen Mehrwerts, die besteht darin, die Gesamtlänge des Arbeitstages aufrechtzuerhalten, aber den Anteil der notwendigen Arbeit zu verringern. Wie funktioniert das, wenn man nicht also die Arbeit unter Wert bezahlen will? Passiert dadurch oder kann dadurch funktionieren, dass die Produktivität erhöht wird, während der Arbeitstag gleiche Länge behält und der Reallohn ebenfalls gleich bleibt. Wenn die Güter, die ein Arbeiter benötigt, um sich zu reproduzieren, billiger werden, kann man seinen Lohn verringern. Ne? Er kann sich immer, also den Nominallohn verringern, er kann sich immer auf dasselbe dafür kaufen. Und es bleibt aber für den Unternehmer mehr Wert als vorher. Das nennt Marx die Produktion des relativen Mehrwerts. Also nach den marxischen Worten ist diese Produktion des relativen Mehrwerts verbunden mit der reellen Subsumption der Arbeit über das Kapital, in der, also das war nicht für die Anfänge des Kapitalismus nicht der Fall, aber den entwickelten Kapitalismus schon, dass das Kapital auch die stofflich-technische Seite des Produktionsprozesses vorgibt, ohne den ein Arbeiter seine Arbeit gar nicht mehr ausführen kann. Vielleicht sollte eine Anmerkung noch, weder der Reallohn noch die Länge des Arbeitstages sind feststehende Größen, sondern sind immer gesellschaftlich umkämpft und haben sich dann im Laufe der Zeit deswegen auch verändert. Also hier wird sozusagen idealtypisch angenommen, dass sie konstant sind. So, noch ein weiterer Blick oder einen anderen Blickwinkel auf die Produktion des relativen Mehrwerts. Und zwar betrachte ich jetzt, das ist insofern wirklich eine Verschiebung des Blickwinkels, also nicht mehr den einzelnen Arbeitstag, sondern ich betrachte irgendeine stoffliche Einheit und frage nach dem Wert, der in ihr steckt und nach dem Mehrwert, der in ihr steckt, wenn die Produktivität sich verändert. Das kann also zum Beispiel ein Tisch sein oder Beispiel, also die gesamte Produktion einer Volkswirtschaft zu einem, in einem bestimmten Jahr. Oder was ja auch immer üblich ist, ein Warenkorb, ne? Also, den dann in Inflationsrate berechnet wird. Aber irgendeine feste stoffliche Einheit. So, und jetzt gucke ich etwas genauer hin, was passiert, wenn eine neue Produktionstechnik eingeführt wird. Ich habe das hier in drei Schritte untergliedert. Die sind in der Realität nicht immer so auseinander, wie das hier dargestellt wird. Das ist, also die können mich auch noch mal zusammenfallen, aber für das Verständnis ist es ganz nützlich, das mal so auseinandergezogen zu denken. Nicht? Im ersten Schritt führt also ein einzelner Betrieb, was ich also die typische Garagentitsche, irgendeine neue Produktionstechnik ein, mit der Arbeit eingespart wird. Sie tut das, weil sie dann einen extra Profit erzielen kann. Das ist das eigentliche Motiv für die Produktionserhöhung oder eher für die Einführung neuer Techniken, die das leisten in die Produktion. Wenn der einzelne kleine Betrieb dieselben Sachen, die die anderen in zwei Tagen produzieren, in einem Tag produzieren kann, kann es diese Dinge entweder für denselben Preis verkaufen und erzielt einen höheren Gewinn, oder es kann sie ein bisschen billiger verkaufen, erzielt immer noch einen höheren Gewinn und hat gleichzeitig vermutlich dann eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen, und damit sind wir auch schon fast beim zweiten Schritt, weil diese neue Technik setzt sich durch. Entweder dadurch, dass die Konkurrenten sie übernehmen, und wer es nicht tut, fliegt vom Markt. Oder, was manchmal auch passiert, wenn Patente zum Beispiel mit dieser neuen Technik verbunden sind, dass da ein Monopol entsteht, also, weil die anderen diese Technik in Zeit lang jedenfalls noch dann anwenden können. Also, ich mache da jetzt keinen Unterschied. Der Effekt ist auf jeden Fall der, dass das Produkt sich verbilligt, ne? Kostet nicht mehr so viel Arbeitszeit, verbilligt sich. Und das hat zur Folge zunächst mal, wenn sonst nichts passiert, dass die Mehrwertrate auf dem gleichen Niveau bleibt, der Wert sinkt und damit sinkt dann aber auch der Mehrwert. Nicht? Wenn der Wert sinkt und der Mehrwertanteil derselbe bleibt, sinkt auch der Mehrwert, der in diesem Produkt steckt. Das sieht kontraproduktiv aus am Ende. Es gibt allerdings in vielen Fällen noch einen dritten Schritt, nämlich in den Fällen, in denen diese Ware auch der Reproduktion der Arbeitskraft dient, oder aber auch wenn es sich um eine allgemeine Erhöhung der Produktivität handelt, also sozusagen flächendeckend passiert, nicht nur in einer Branche, sondern in einem, dann verbilligt sich auch die Arbeitskraft, weil die Waren, die zu ihrer Reproduktion erforderlich sind, sich verbilligt haben. Und dann sinkt der Anteil der notwendigen Arbeit und der Anteil des Mehrwerts erhöht sich. Und dann steigt also der im Einzelprodukt realisierte Mehrwert wieder an. Sie sehen, dass es hier gegenläufige Tendenzen gibt im zweiten und dritten Schritt hinsichtlich dieses im Einzelprodukt realisierten Mehrwerts. Es ist ein bisschen unklar, welche Tendenz sich dann da durchsetzt. Man kann das, wenn man entsprechende Annahmen macht, die allerdings nicht immer besonders realistisch sind, das mathematisch berechnen. Das führe ich Ihnen jetzt nicht vor, sondern nur das Ergebnis. Das kann man aber nachvollziehen. Also, was hier aufgetragen ist, oder die Annahmen, die gemacht worden sind, wir haben eine stoffliche Einheit, wir haben konstante Reallöhne und einen konstanten Arbeitstag und wir haben wachsende Produktivität. So, blau eingezeichnet ist der Wert, der Gesamtwert, ne? Das ist doch vielleicht eine, und da ist es klar, der sinkt, natürlich. Ne? Wenn die Produktivität wächst, wächst die Mehrwertrate auch, aber erstmal sinkt der Gesamtwert, das ist die rote Kurve. Tendenziell geht die gegen Null. Also, natürlich sind wir noch nicht so weit, aber das ist sozusagen die Tendenz. So, blau, rot eingezeichnet ist jetzt eine Mehrwert pro stoffliche Einheit. Was man ganz gut verstehen kann, ist folgendes: auf der linken Seite und auf der ganz rechten Seite. Links haben wir eine Situation, in der Produktivität so niedrig ist, dass das gesamte Produkt erforderlich ist, um die Arbeitskraft zu reproduzieren. Mehrwertrate ist null. Das heißt natürlich, es ist kein Kapitalismus möglich. Es ist noch nicht mal vorkapitalistische Ausbeutung möglich. Das ist lange her, solche Zustände. Das ist jetzt hier nur so ein Denkmodell. Ne? Aber so, wenn jetzt die Produktivität zunimmt, nimmt auch der Anteil zu des Mehrwerts an dem Gesamtwert und das hat erstmal den Effekt, dass der Mehrwert pro stoffliche Einheit ansteigt. So, ganz andererseits ist es klar, dass der Mehrwert nie größer werden kann als der Wert. Und deswegen, wenn ich weit nach rechts gehe und die blaue Kurve geht langsam gegen Null, bleibt auch da unten nichts anderes übrig. Und dazwischen hat sie irgendwo ein Maximum. Diese Kurve, die Sie da sehen, ist nur berechnet worden unter dieser Voraussetzung, dass wir einen konstanten Reallohn haben, was in der Regel gar nicht stimmt, aber die Logik des Ganzen wird dadurch deutlich und dass Produktivität wächst und auch der Arbeitstag konstant bleibt. Also das ist der Effekt. Wir haben zunächst, man könnte sagen, in den Anfängen des Kapitalismus ein Anstieg des Mehrwerts pro stofflicher Einheit, wenn die Produktivität wächst. Und in dem Moment, wo die Mehrwertrate 1 ist, dreht sich das um und der Mehrwert, der so in so einem Tisch steckt hier, oder in irgendeiner großen stofflichen Einheit, sinkt. Und mit der Situation befinden wir uns inzwischen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Daten, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des Statistischen Ämter liefert, umzurechnen auf die marxischen Kategorien, aber ein Indikator ist die Netto-Lohnquote, die liegt inzwischen bei 40%, das heißt 60% gehören zum Mehrwert, 40% zum notwendigen, also zum Anteil der notwendigen Arbeit. Wir sind also zwischen jenseits dieses Maximums und jede zukünftige Produktivitätserhöhung führt dazu, dass der in einer stofflichen Einheit enthaltene Mehrwert sinkt. So. Diese Kurve da bezeichnet noch nicht das Ende des Kapitalismus, aber es resultieren daraus Zwänge, die erforderlich, die beachtet werden müssen, dann kapitalistisches Wirtschaften weitergehen soll. Machen wir ein kurzes Zwischenfazit. Ja, also, was da rausgekommen ist, ist, dass in den Anfängen des Kapitalismus wachsende Produktivität zu einer Erhöhung des Mehrwerts in stofflicher Einheit führt, bei immer größerer Mehrwertrate mit wachsender Produktivität dreht sich dieser Effekt um. Wachsende Produktivität, also dann noch weiter wachsende Produktivität, führt zu einer Verlängerung des Mehrwerts, der stofflichen Einheit. Daraus folgt jetzt mal, das richtet sich also diese Bemerkung gegen einige, ebenfalls sich auf Marx beruhende Theorien, dass der Kapitalismus nicht die Wiederkehr des Immergleichen ist, ein Wechsel von Krisen und wahrer Prosperität, sondern dass seine historische Entwicklung eine Richtung hat, nämlich die wachsender Produktivität. Darauf folgt dann auch erstmal, dass man vom Verlauf früherer Krisen nicht auf zukünftige Krisen schließen kann. Das ist ja auch im Moment so eine Modeerscheinung, die derzeitige Krise dadurch zu erklären, dass man guckt, was 1930 passiert ist und sagt, das läuft jetzt genau so. Das ist schlicht Quatsch. Ja, schließlich die Entwicklung zu immer höherer Produktivität ist auch nicht das Resultat bewusster Steuerung. Es gibt da keine Instanz, die dafür sorgt, dass das passiert, und deswegen gibt es auch keine Instanz, die das verhindern kann, sondern es ist einfach durch die Konkurrenz, ein durch die Konkurrenz induzierter, blinder gesellschaftlicher Prozess. Ein Zurück zur Dampfmaschine ist jedenfalls innerhalb des Kapitalismus nicht möglich. Nee, weil da immer Konkurrenten sind, die produktiver produzieren können als jemand, der zurück will zur Dampfmaschine. Ja, die Wirkung der permanenten Produktivitätserhöhung auf den Kapitalismus ist deswegen schwer zu verstehen, weil sie ein Paradox enthält, nämlich die Arbeitszeit sparende Technik setzt sich durch. Das heißt, es kann derjenige sich ein größeres Stück vom Mehrwertkuchen aneignen, der die Gesamtgröße dieses Kuchens würde stark verringert. Deswegen, oder man kann es auch anders sagen, für den einzelnen Betrieb ist es gut, möglichst produktiv zu sein. Wenn das alle tun, ist das für den Kapitalismus als Ganzes aber kontraproduktiv. Und das macht die Wirkung von Produktivitätserhöhung auch schwer zu verstehen. Nicht? Betriebswirtschaftlich, man muss auch nicht nur an den Betrieb denken, genauso die Standorte. Also auch der produktivere Standort ist immer ein Vorteil, aber der daraus resultierende Zwang zur dauernden Produktivitätserhöhung treibt das Kapital als Ganzes in die Krise. Im Zusammenhang mit dem drohenden Staatsbankrott Griechenland ist das mal so kurz aufgeschrieben. Die französische Wirtschaftsministerin hat darauf hingewiesen, nämlich auf den Anteil, den Deutschland hat an der Misere. Deutschland ist Export, inzwischen Vize-Weltmeister, glaube ich noch. Russland holt auf, gerade weil die Rohstoffe sich verteuert. Aber im Moment immer noch Vize-Weltmeister. Und es ist vor allem innerhalb der EU. Also ungefähr die Hälfte der Exporte gehen in die EU, vor allem in die Überschüsse vor allem nach Südeuropa, weil die deutsche Industrie produktiver ist und damit die Industrie vor allem in Südeuropa platt macht. Und die Produktivitätsunterschiede können in der Eurozone nicht mehr ausgeglichen werden durch Abwertung, wie das früher passiert ist. Dieser deutsche Anteil ist dann schnell wieder vom Tisch gewischt worden, so mit der Bemerkung, ich glaube Merkel, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und die anderen würden wir bitte auch machen. Vor allem im Hinblick auf die Konkurrenz mit China und Indien, heißt es dann auch gern. Problem ist allerdings, würden die anderen alle ihre Hausaufgaben machen in diesem Sinne und könnten sie es, dann wäre das mit der deutschen Exportherrlichkeit schnell vorbei. So, jetzt noch ein letzter Punkt bei dem Fazit. Das ist wieder so eine Wende, also Veränderung des Blickwinkels. Ich habe bisher geguckt, wie viel Mehrwert steckt in einer stofflichen Einheit. Jetzt drehe ich das mal um. Wie viel stoffliche Produktion ist erforderlich, um einen bestimmten Mehrwert zu erzielen? Wir haben eben festgestellt, die wachsende Produktivität führt dazu, dass in der einzelnen stofflichen Einheit immer weniger Mehrwert steckt. Wenn ich jetzt also denselben Mehrwert erzielen will, muss ich, das ist sozusagen die andere Formulierung, mehr stoffliche mehr stofflichen Reichtum produzieren. Also um denselben Level zu erzielen, muss mit wachsender Produktivität ein immer größerer stofflicher Output kapitalistisch produziert und verkauft werden. Hinzu kommt noch, was den Wachstumszwang noch verschärft, dass auch die Mehrwertproduktion selber unter dem Zwang steht, immer größer zu werden, weil sie sich, also solange sie wächst jedenfalls, auf einen immer größeren Kapitalstock bezieht, der sich verwerten muss. Das heißt, auch die Mehrwertproduktion muss ständig wachsen. Sonst ist sozusagen der Selbstzweck der kapitalistischen Wirtschaftsweise verfehlt. Und wenn das nicht gelingt, gerät die kapitalistische Produktionsweise in die Krise. Ja, damit ist immer noch nicht das Ende des Kapitalismus begründet. Nur es gibt jetzt diesen Wachstumszwang, immer mehr zu produzieren, und dem ist das Kapital in der Tat in den letzten, oder seit es existiert, auch nachgekommen. Und man kann da vielleicht zwei Weisen der Expansion unterscheiden. Das eine ist die Expansion nach außen, also die schrittweise Eroberung aller schon vor dem Kapitalismus bestehenden Produktionszweige, Überführung der Arbeitsbevölkerung in die Lohnabhängigkeit und schließlich die Eroberung des geografischen Raums. Und dann gab es außerdem eine Expansion nach innen, nämlich also sozusagen innerhalb der Industriegesellschaften selber, Schaffung neuer Produktionszweige, damit natürlich auch Schaffung neuer Bedürfnisse. Die Sachen müssen ja nicht nur produziert, sondern auch verkauft werden. Massenkonsum gehört dazu und ich erläutere das gleich nochmal am Fordismus, auch die Eroberung des abgespaltenen weiblichen Raums in der Produktion der Arbeitskraft, der ja also früher mit kapitalistischen Verwertung erstmal nichts zu tun hatte. Im Fordismus, wenn man also die Älteren unter Ihnen können sich an die Zeiten am Anfang der 50er ja noch erinnern, was es da alles nicht gab an Dingen, die so wie heute selbstverständlich sind, also was so, nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde erst neu geschaffen wurde, also beispielsweise industriell gefertigte Nahrungsmittel, Haushaltsgeräte, beides zusammen hatte dann auch die Funktion, überhaupt sagen wir, Frauen in Arbeit zu bringen. Die Hausarbeit nimmt nicht nur so viel Zeit weg. Und wir konnten dann also auch arbeiten gehen. Und in den 50er, 60er Jahren war das ja durchaus erwünscht. Also heutzutage weiß man das nicht so genau. Manchmal werden die Frauen, die nicht arbeiten, immer noch als Reservearmee gehandelt und manchmal je nach Sichtweise werden sie dann wieder zurück gewünscht in die Haushalte. Gut, was noch, also, aber das ist jetzt ein weiteres Thema, auf das ich hier jetzt auch genau eingehe. Also weitere Dinge, die eine Rolle hinzukamen, also, Massenmedien, Automobile ganz zentral für den Fordismus, Tourismus, in dem Zusammenhang auch für Flugzeugbau, neue Werkstoffe, Pharmazie. Alles dieses war übrigens verbunden mit einer kräftigen Erhöhung der Reallöhne. Also ich war bei meinen Rechnungen immer davon ausgegangen, die Reallöhne sind konstant, sozusagen die Logik der Produktion des relativen Mehrwerts nachzuvollziehen. Der Fordismus ist charakteristischerweise verbunden durch eine Erhöhung der Reallöhne. Also das Modell oder dieser Modus kapitalistischer Vergesellschaftung funktioniert deswegen, also Entschuldigung.
Das ist aber, ja. Eigentlich rede ich die ganze Zeit über diese Folie.
So. Soll ich nochmal? Nee, ne? ja, dann bin ich selber ausgetrickst. Na, schauen Sie nochmal drauf, das hat alles erzählt. Fordismus und Massenkonsum, also die Leute sollten ja in die Lage versetzt werden, jetzt die vielen neuen Dinge auch zu konsumieren. Das bedeutet natürlich Erhöhung der Reallöhne. Also das Auto, was Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein Luxusgut war, kann sich dann jeder Vollzeitarbeitnehmer zumindest in den 60er Jahren dann auch leisten. Das bedeutet aber, dass im Fordismus tatsächlich der Mehrwertanteil in geringerem Umfang gewachsen ist, als ich das in meinem Modell angenommen habe. Also deswegen sind die Überlegungen, die ich da gemacht habe, auch in diesem fordistischen Modus nicht auf so Weg.
Ja.
Ja, also zunächst mal kann man so auf so einer grundsätzlichen Ebene sagen, dass die Räume, in die das Kapital expandiert, oder sozusagen dieser abstrakte Reichtum, der maßlos ist, der immer wachsen muss, hineinwächst, sind stofflicher Art. Stoffliche Dinge sind endlich. Deswegen kann das sozusagen auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene nicht funktionieren. Und das sind jetzt die Schranken, auf die ich hinweisen will. Vielleicht zunächst mal auf den Fordismus bezogen. Er kam oder musste in die Krise kommen und kam dann auch in die Krise, sobald seine neuen Märkte gesättigt waren und nur noch Ersatzbedarfe zu befriedigen waren. Also wenn alle ein Auto haben, der Bedarf nach Haus nicht mehr so groß wie solange keiner das hat. Deswegen ist China im Moment ja so ein Markt, der alle leuchtende Augen verpasst, wenn die Gewinne, die da angeblich möglich sind, setzt natürlich voraus, dass sowas wie der Fordismus in China also jetzt sozusagen nachgeholt werden kann. Das ist allerdings ziemlich illusionär. Also, wir bleiben aber jetzt bei dem historischen Fordismus. Es gibt so ein Prinzip, also verbunden mit dem Namen oder einem Spruch, der Henry Ford zugeschrieben wird, der also nicht zu Unrecht oder dessen Namen, also den Begriff Fordismus geprägt hat. Meine Arbeiter sollen so viel Lohn bekommen, dass sie sich meine Autos kaufen können. Das ist im Grunde das Grundprinzip des Fordismus. Kann er denn aber jetzt, nachdem alle eins haben, die Frage stellen, sollen die auch alle zwei kaufen? Und da hört es dann auf. Also einmal, besteht natürlich also auch nicht unbedingt das private Bedürfnis nach einem zweiten Auto. Wichtiger ist aber Folgendes: Arbeit wird nach ihrem Wert bezahlt und Autos gehörten in der fordistischen Produktion zur Reproduktion der Arbeitskraft schon allein deswegen, um die Arbeitskraft überhaupt an die Arbeitsplätze zu bringen. Jedenfalls war das eine Entwicklung in vielen Industriestaaten. Aber für zwei Autos gibt es ja keinen Grund. Man kann sich ja auch schwer vorstellen, dass ein Unternehmer seinen Arbeitern also 500 Euro monatlich zusätzlich in die Hand drückt und mit der Bemerkung, konsumiert mal schön, damit die Volkswirtschaft funktioniert. Weil Unternehmer können ja gar nicht anders, sie müssen ihren eigenen Betrieb leben und diese in der Konkurrenz darstellen. Tatsächlich ist seit dieser Krise des Fordismus, die ich vorhin in dieser Grafik versucht habe deutlich zu machen, jetzt gehen die Reallöhne kontinuierlich zurück. Also amerikanische Arbeiter beispielsweise verdienen heute weniger als 1973. Ja, jetzt kommt ein Zitat, Robert Kurz. Ihm kommt das Verdienst zu als erster diese fundamentale Krise des Kapitals analysiert zu haben, erstellt bereits, das ist jetzt schon 25 Jahre her, 1986, der Artikel hieß die Krise des, oder heißt die Krise des Kaufwerts, im Internet immer noch nachzulesen, stellt im Zusammenhang mit dem Nationalisierungspotenzial der mikroelektronischen Revolution folgendes fest. Damit, also mit diesem neuen Schub der Produktivkraftentwicklung, bricht die bisherige historische Kompensation für die im relativen Mehrwert angelegte absolute innere Schranke der kapitalistischen Produktionsphase zusammen. Die massenhafte Eliminierung lebendiger Produktionsarbeit als Quelle der Wertschöpfung kann nicht mehr durch neu in die Massenproduktion tretende, verwohlfeilerte Produkte aufgefangen werden. Weil diese Massenproduktion nicht mehr durch ein Wiedereinsaugen vorher und anderswo überflüssig gemachter Arbeitsbevölkerung in die Produktion vermittelt ist. Damit kippt das Verhältnis von Eliminierung lebendiger Produktionsarbeit durch Verwissenschaftlichung einerseits und Absorption lebendiger Produktionsarbeit durch Kapitalisierungsprozesse bzw. Schaffung neuer Produktionsweise andererseits historisch unwiderruflich um. Von nun an wird unerbittlich mehr Arbeit eliminiert, als absorbiert werden kann. Also man kann uns nochmal kurz zusammenzufassen oder auch in einer anderen Terminologie, also man könnte sagen, die Prozessinnovation oder die Prozessinnovation nennen überwiegend die Produktinnovation, also die Produktion rationalisiert, hat größere Effekte als die Innovation, die durch neue Produkte zustande kommt. Dabei muss man beachten, es gibt ja seither eine ganze Menge neue Produkte, aber darum geht es nicht die Anzahl der Produkte, sondern die Menge an Arbeit, die erforderlich ist, um sie zu produzieren. Und das ist eben nicht mehr so viel, seit die Produktion automatisiert worden ist. So, was sich hier abzeichnet, ist dann in der Tat das Ende der kapitalistischen Produktionsweise. Man muss hier vielleicht noch eine Bemerkung machen, was ich vorher mit Bezug auf Marx, also das auch als Tektonik oder Verschiebung in der Tektonik geschrieben habe. Erstmal so ein Grundprinzip. Es kann auf Dauer die kapitalistische Produktionsweise nicht existieren. Daraus folgt natürlich nicht automatisch, dass sie heute oder in 10 Jahren oder 20 zu Ende ist. Das kann auch, ne? Also auf der Ebene ist das nicht klar. Während die konkrete Analyse, die Robert Kurz vorgenommen hat, den ich gerade zitiert habe, sagt, wir sind an dem Punkt angekommen. So, das ist ein kleiner Unterschied. Das kann man nicht mehr mit so allgemeinen Prinzipien allein begründen, sondern man muss dann immer schon auf die real existierenden Verhältnisse gucken. Deswegen ist dieser Punkt, sagen wir, auch streitiger als die Dinge, die ich vorher vorgestellt habe. Es gibt auf zwei Einwände, will ich hier nochmal kurz eingehen. Das eine ist die Frage, handelt es sich nur um das Ende des Fordismus, das würde vermutlich keiner bestreiten, oder aber um das Ende oder den Vorschein des Endes der kapitalistischen Produktionsweise. Das ist natürlich nicht automatisch dasselbe, das ist ja klar. Michael Heinrich beispielsweise, neue Marx-Lektüre, einer der Köpfe, also der wichtigsten Köpfe dort, will von so einem Zusammenbruch nichts wissen und behauptet einfach, der Kapitalismus sei jetzt in seinen hässlichen Normalzustand zurückgekehrt. Das ist aber nicht möglich. Also es ist jedenfalls, also wenn man das so liest, dass es sich um eine Rückkehr in präfordistische Zustände handelt, das geht nicht. Ich habe ja vorhin noch hingewiesen, Kapitalismus hat eine Richtung. Wir haben eine viel höhere Produktivität als vor Beginn des Fordismus bei gleichgebliebenem Zwang zur Mehrwertproduktion und dann Expansion. Ein zweiter Einwand ist nur die Vorstellung, der Kapitalismus könne auch als minoritäre Veranstaltung weiter existieren, also so eine wie Inseln der Seligen und dann ein Meer des Elends. Und begründet wird das ja gut, die 20% der Arbeitsbevölkerung, da wird dann häufig auch inzwischen schon an China gedacht, reichen aus, um für alle zu produzieren. Nur, wenn das so ist, dann haben die übrigen 80% nach kapitalistischer Logik keinerlei Rechte mehr. Die sind also unnütz, überflüssig und werden ausgestoßen. Letztlich bedeutet das, dass diese 20% nur noch für sich produzieren. Ja, aber dafür reichen 4% aus, ne? Bei derselben Produktivität. Und so weiter. Das kann man fortsetzen und das schrumpft am Ende gegen Null. Als Dauerzustand ist also sowas unmöglich. Also ist Kapitalismus als minoritäre Veranstaltung unmöglich. So. Diese Argumentation hier beruht alle auf empirischen Analysen. Also ich, nicht auf so kategorialen, wie ich sie am Anfang vorgeführt habe. Natürlich kann es sein, dass wir einfach nicht genug Fantasie aufbringen und im Kapitalismus irgendwas einfällt, an das überhaupt niemand gedacht hätte, dass das Ganze dann irgendwie nochmal antreibt. Das Problem ist, dass damit die Sache noch nicht gerettet ist. Es gibt nämlich noch eine zweite Schranke, und auf die wollte ich jetzt nochmal hinweisen, eine ökologische. Es gibt ein einziges, ein bekanntes Zitat von Marx, in dem er auf das ökologische Problem hingewiesen hat. Und deswegen wird es auch immer zitiert, wenn es um diese Frage geht und man sich auf Marx bezieht. Das mache ich jetzt auch. Das Kapital Band 1 ist das. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben. Jeder Fortschritt und Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeit ist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit.
Das bietet.
Je mehr ein Land von der großen Industrie als im Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher wird der Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, in dem sie zugleich. Achso, ich habe wieder nicht.
Ja, ja.
Indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Wenn Sie beobachten, dass Sie einen Zettel da hinlegen und drücken nicht auf den Knopf, schreien Sie nach unten. Ja, dieses Problem hat sich in den letzten 140 Jahren drastisch verschärft und ist global geworden und bezieht sich auch nicht nur auf die Landwirtschaft. Es ist als Problem, soweit ich das sehe, auch stärker in der öffentlichen Wahrnehmung als das Problem, also diese innere Schranke, auf die ich eben hingewiesen habe, ist aber auch mit vielen Illusionen verbunden. Also, dass es mit dem Wachstum auf Dauer nicht so weitergeht, ist, da gibt es eine ganze Menge Bücher, die das sagen, aber die sind in der Regel illusionär, weil wir wollen eine Marktwirtschaft ohne Wachstum und das kann es nicht geben. Ich hoffe, ich habe das, hab das deutlich gemacht. Ne? Also, kapitalistische Wirtschaft ohne Wachstum gibt es nicht. Ja, wie hängt das zusammen mit den Überlegungen, die ich da bisher angestellt habe? Ich hatte ja darauf hingewiesen, um dieselben, auch nur denselben Mehrwert zu produzieren, muss bei wachsender Produktivität ein immer höherer stofflicher Output erzeugt werden. Hier kommt sogar noch eine Sache hinzu, da in der Regel die Arbeit, die eingespart wird, durch Maschinen ersetzt wird, ist der Gesamtverbrauch an Ressourcen sogar noch höher als der Output am Ende. Und es muss schließlich der Mehrwert selber erwirtschaftet werden. Ne? Und alles zusammen führt dann zu einer Wachstumsdynamik des stofflichen Ressourcenverbrauchs, der sich auf Dauer nicht durchhalten lässt. Moshe Postone hat in seinem Buch 1993, also jetzt 10 Jahre später ins Deutsche übersetzt wurde, Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, darauf hingewiesen, mit ähnlichen Überlegungen, die ich sicher angestellt habe, von einer inneren Schranke will er allerdings nicht. Aber er sagt, Überlegungen bezüglich möglicher Grenzen oder Schranken der Kapitalakkumulation einmal beiseite gelassen, besteht eine der Konsequenzen, die durch diese besondere Dynamik impliziert wird, die größere Zuwächse an stofflichem Reichtum als an Mehrwert erzielt, darin die Umwelt beschleunigt zu zerstören. Marx zufolge ist es ein Ergebnis der Beziehung zwischen Produktivität, stofflichem Reichtum und Mehrwert, dass die Anhauung der Expansion des Letzteren zunehmend schädliche Konsequenzen für die Natur und für die Menschen hat. Er fährt dann fort, dass von mir alles gekommen ist. So viele Sachen hier. Er fährt dann fort, dass von mir skizzierte Muster lässt darauf schließen, dass es in einer Gesellschaft, in der die Ware totalisiert ist, zu einem grundlegenden Spannungsverhältnis zwischen ökologischen Erwägungen und den Imperativen des Werts als der Form des Reichtums und der gesellschaftlichen Vermittlung kommt. Das Spannungsverhältnis zwischen den Erfordernissen der Warenform und den ökologischen Notwendigkeiten verschärft sich, wenn die Produktivität steigt und stellt insbesondere während ökonomischer Krisen und Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein schweres Dilemma dar. Dieses Dilemma und die Spannung, die seine Ursache hat, sind dem Kapitalismus immanent. Eine endgültige Lösung wird es, solange der Wert die bestimmende Form gesellschaftlichen Reichtums bleibt, nicht geben. Also wir haben es auch hier, auch bei dieser Schranke, mit einem Widerspruch zwischen den beiden Reichtumsformen und Kapitalismus zu tun. Erscheint inzwischen fast alltäglich als Widerspruch zwischen dem ökologisch Notwendigen auf der einen Seite und dem ökonomisch Machbaren auf der anderen, der dann immer dieser Widerspruch als eine Art Eiertanz aufgeführt wird. Die Politik muss bereits über ihre eigenen Schatten springen, nur um Beschlüsse zu fassen, die weit unterhalb der sachlichen Erfordernisse des zu lösenden ökologischen Problems bleiben und dennoch eine Woche später brechen sie unter dem Druck irgendeiner Lobby des ökonomisch Machbaren schon wieder zusammen. Global stellt sich dieser Widerspruch etwa als Konflikt zwischen Umwelt- und Entwicklungspolitik dar, während in umweltpolitischen Zusammenhängen Konsens darüber besteht, dass die globale Verbreitung etwa des American Way of Life oder auch nur des westeuropäischen Lebensstils Umweltkatastrophen bis zu unbekannten Ausmaßes nach sich zöge, müssen entwicklungspolitische Institutionen genau dieses Ziel verfolgen, auch wenn es inzwischen unrealistisch geworden ist. Oder in der hier verwendeten Begrifflichkeit, die für die weitere Kapitalakkumulation und eigentlich notwendige Beschäftigung auch nur der Hälfte der global zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte auf dem inzwischen erreichten Produktivitätsniveau mit dem entsprechenden stofflichen Output und Ressourcenverbrauch hätte den sofortigen Kollaps des Ökosystems Erde zur Folge. So, ich komme zum Fazit, was aus zwei Teilen besteht.
Ja, das war schon das zweite.
Also, eine Conditio sine qua non, ich habe das hier so halb dran, also eine Bedingung, ohne die nichts geht, ist das für das kapitalistische Wirtschaft, ist die Erzielung von immer mehr Mehrwert. Eine wirtschaftliche Tätigkeit unterbleibt, wenn sie erkennbar diesem Ziel nicht dient. Zweitens, mit wachsender Produktivität muss für denselben Mehrwert ein immer größerer stofflicher Output produziert und verkauft werden. Drittens, die dazu erforderliche Expansion des Kapitals stößt an ökonomische Grenzen. Das ist die sogenannte innere Schranke. Und zweitens, oder viertens hier, mit der Ersetzung von Arbeit durch den Einsatz von Maschinen und Energie wächst der Ressourcen- und Umweltverbrauch noch schneller als der stoffliche Output. Nur weil, wie gesagt, die Arbeit in der Regel dann nicht eingespart wird, dass Maschinen an ihre Stelle kommen, die auch erst produziert werden müssen. Und daraus folgt dann, dass für die Mehrwertproduktion erforderliche Wachstum stößt an ökologische Grenzen. Die äußere Schranke. Also man kann das Ganze als Dilemma beschreiben, wobei es ist aber nicht wirklich eins. Also sozusagen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Pest wäre sozusagen der Rückgang in Mehrwertproduktion mit schweren sozialökonomischen Folgen im Kapitalismus. Ne? Also wir können uns das gar nicht leisten. Die Cholera auf der anderen Seite, die konstante oder wachsende Mehrwertproduktion mit der Folge der Zerstörung der Naturgrundlagen. Was dann möglicherweise, es gibt ja schon Bücher über die kommenden Klimakriege, möglicherweise noch schwerere sozialökonomische Folgen hat. Das Problem ist, wir haben es hier noch nicht einmal mit einer Wahl zu tun, sondern also möglicherweise droht auch beides. Rückgang der Mehrwertproduktion bei gleichzeitig wachsender Umweltzerstörung. Das geht durchaus. Und wir haben es historisch gesehen ja wirklich mit einer völlig neuen Situation zu tun, die durch die Gleichzeitigkeit von Umwelt, Ressourcen, Klima, Wirtschaft und Finanzkrise gekennzeichnet ist. Und das völlige Scheitern an dem sich auftürmenden Problem sollte man als Möglichkeit durchaus ins Auge fassen. Fazit 2. Ja, das bezieht sich auf eine psychologisierende Erklärung von Michael Heinrich, der in Bezug auf die kurze Zusammenbruchtheorie meint, für die Linke hatte die Zusammenbruchstheorie historisch immer eine Entlassungsfunktion. Egal wie schlimm die aktuellen Niederlagen auch waren, das Ende des Gegners war letztlich doch gewiss. Also an dem Satz stimmt so gut wie nichts. Also erstens impliziert er, dass die Linke schon immer irgendwie einer Zusammenbruchtheorie gefolgt ist. Das ist Unsinn. Das ist auch klar, solange es ein Proletariat gab, dem man so eine Revolution zutraute, war es ja klar, dass der Kapitalismus an anderen Gründen zugrunde geht als an seinen inneren Widersprüchen, die einfach durch die revolutionäre Überwindung. Der zweite Punkt ist aber, dass die Vorstellung, also unsere Vorstellung, die verbunden ist mit diesem Zusammenbruch, alles andere als ein Sieg über den Kapitalismus wäre, bei aller Kritik, die wir haben. Es wäre nur eine weitere letzte Niederlage. Und zwar deswegen, weil es sich hier ja nicht um eine bewusste Überwindung des Kapitalismus handelt, sondern um einen bewussten Zusammenbruch. Und was das bedeutet, ist erstmal nicht ganz klar, aber einen gewissen Vorschein bieten die Länder, die diese Failed States, ne, die Verhältnisse da, Mafia und Klippenherrschaft und eigentlich der Zusammenbruch jeglicher Gesellschaftlichkeit, Was in Zukunft ist, also jetzt global gesehen, eine gesellschaftliche Transformationsbewegung ist nicht in Sicht. Der Grund ist auch und vor allem, denke ich, ein fehlendes Bewusstsein für die systemischen Ursachen der Krise. Weil wir uns alle, selbst die Kritiker, ich schieße mich da nicht aus, im Alltag notwendig an die kapitalistischen Kategorien klammern. Wir können ja gar nicht anders überleben als mit Äquivalententauschgeld, Arbeit und so weiter. Die sind aber zu überwinden, wenn man den Kapitalismus überwinden will. Ja, also am Ende des hilflos und pessimistisch. Nur die Feststellung einer Gesellschaftsformation, die am Ende entgegentaumelt, sollten wir besser aktiv beenden, bevor sie uns mit in den Abgrund reißt. Das Problem ist, dass niemand weiß, wie das gehen könnte und dass vermutlich auch nicht mehr viel Zeit bleibt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ich bin etwas schwerhörig und habe nicht alles mitgekriegt. Also es geht um die Frage, wie das Ende des Kapitalismus, wie man sich das vorstellen soll. Ist das richtig?
Ja, genau. Also wie, was für ein Szenario wird es gerade bei uns in Europa zum Beispiel auslösen? Wenn Arbeitsgeld tauschen
da ist,
würde die Bevölkerung das soziale Gefüge funktionieren.
Also das Problem ist, dass die theoretischen Aussagen, alle, die hier vom Markt stammen und die ich gemacht habe, sich auf den Kapitalismus beziehen und nicht darauf, wie der Verfall aussieht. Das ist auch schwierig. Ich meine, man kann, denke ich, in einigen Ländern, ich habe darauf hingewiesen, das beobachten, was da passiert, wenn die kapitalistische Wirtschaft da nicht mehr funktioniert. Wobei man sagen muss, dass bisher alle Länder ja auch, also etwa über die EU und so weiter, immer noch am kapitalistischen Tropf hängen. Wenn das global gleichzeitig passiert, wird es schlimmer. Da ist ja niemand mehr, der sozusagen als letzter Retter da auftreten kann. Das könnte schon passieren in dem Moment, wo die großen Staaten in die Krise kommen, in die Kleinen, also Griechenland beispielsweise, geraten sind, wenn dann nämlich über ihnen ist dann nichts mehr, was das noch retten könnte. Ein weiterer Aspekt, den man vielleicht beachten sollte, ist, also erstmal so ein Zusammenbruch macht sich oder wird man fest, weniger durch Zusammenbrüche von Einzelunternehmen. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass große Supermarktketten von heute auf morgen zusammenbrechen, wie es dann mit der Nahrungsmittelversorgung in Wien oder in Hamburg, wo ich herkomme, aussieht. Also ich mag mir das nicht so richtig ausmalen. Es gibt ja keine Alternative. Ne? Also irgendwas, was man dann als neue Organisation aus der Tasche zieht, ist ja schließlich da. Aber ansonsten bin ich ein bisschen überfordert, also wenn ich das genauer beschreiben muss. Weil man kann es nicht aus irgendwelchen theoretischen Überlegungen, die sich ja immer auf das Funktionieren des Kapitalismus PC ableiten.
Was ich mich frage, ist, wenn jetzt wirklich das ganze System zusammenbrechen sollte und gleichzeitig kommt es aber noch zu Kriegen über den Ressourcen, wäre es wahrscheinlich, dass eine ganze Zivilisation sozusagen zu Ende geht, weil sie nicht mehr aufrechterhalten werden kann und gleichzeitig die Ressourcen nicht mehr da sind, um auch wieder aufzubauen, was zerstört wird. Weil das ist ja die Frage, wenn die Ressourcen dann irgendwann mal fehlen, dann kann man es wieder aufbauen.
Also da stecken mehrere Probleme, aber natürlich also zum einen hängt es ein bisschen davon ab, wie schnell das geht. Ich meine, die Ressourcen werden nach wie vor aufgebaut und je länger sozusagen der Kapitalismus dabei ist, das zu tun, desto schlimmer wird das Ende. Das kann man das mal feststellen. Der Neuaufbau, von dem Sie da jetzt sprechen, also da müsste man jetzt mal anfangen, darüber nachzudenken, aber welchen Prinzipien da passieren sollte. Ich habe hier auch keine, ganz bewusst keine Utopie vorgelegt. Es gibt ein paar Kriterien, also irgendein negativer Art, also was man alles über Bord schmeißen müsste. Man kann es kurz sagen, also es darf der abstrakte Reichtum nicht mehr die Gesellschaft beherrschen, sondern die müsste neu organisiert werden, also alleine an Aspekten stofflichen Reichtums. Aber darum haben wir weiter schauen.
Ja, das
wäre
dann die Alternative, dass wir jetzt ohne Geld auskommen und wieder, ich tausche meine Fähigkeiten in die eines anderen.
Ich habe da kein Rezept. Aber ich meine, wir müssen ohne Geld auskommen, so bestimmt. Ja. Und wir können das schwer denken, weil wir alle so sozialisiert sind. Also als Subjekte, also Warensubjekte sozusagen, können ja gar nicht anders.
Das heißt, wenn ich so ein Staat sozusagen einen Tauschbörse schafft, die Ressourcen, die jeder Mensch in mir einbringen kann, in der Gesellschaft sozusagen garantiert. So,
ja, also ich meine, unter rein stofflichen Gesichtspunkten, da haben wir die Umwelt, also die Ökologen, die immer so über Nachhaltigkeit nachdenken, die haben schon einiges nachgerechnet. Es wäre an sich kein Problem, alle Menschen ausreichend, also mit den notwendigen Dingen zu versorgen, die sie brauchen. Die Frage ist, und man kann sich da sogar also viel Ineffektivität leisten bei bestimmter Produktivität. Also im Prinzip wäre eine Gesellschaft, glaube ich, denkbar, also wenn es nicht uns als verquere Subjekte gäbe, in der jeder das produziert, was er kann, und jeder sich nimmt, was er braucht. Aber das zu organisieren, das ist das Problem. Und da habe ich kein Rezept. Also ich würde mal was wie auch sozusagen in der eigenen Köpfen ist, den Kapitalismus loswerden zu, bevor das klappen wird.
Im Internet zum Download bereitstellen. Und ja, ich möchte allen die Chance haben.
Also vom Äquivalenzprinzip, was ja durch das Geld vermittelt wird, muss man sich. Ne? Also ich sage, wir haben immer eine Gesellschaft ist denkbar und auf rein stofflich auch, denke ich, machbar, in der jeder das produziert, was er kann und das sich nimmt, was er braucht. Das ist natürlich weit weg vom Äquivalenzprinzip, ne? Da wird nicht gerechnet, was hast du geleistet. Was steht dir zu? Also darum machen wir weg. Ich habe hier eben mal so deutlich gemacht, dass der Kapitalismus auch nach seinen eigenen Kriterien, also Stichwort Mehrwertproduktion, das ist ja wahrscheinlich die Klasse, entsprechend sein Ende entgegengeht. Dass es mit der Mehrwertproduktion auf Dauer nicht funktionieren kann. Und man könnte auch sagen, der Kapitalismus selber schafft die Ausbeutung ab. So. Das sind solche Klassenkategorien auszudrücken. Ja, gut, also das ist, war eigentlich der rote Faden meiner ganzen Argumentation. Also, wenn Sie da gegenseitig bestimmt, was soll ich jetzt sagen? Also, wir haben ja kein Argument mehr.
Also die Kriege produzieren werden.
was ich versucht habe zu zeigen, und das, dem kann man natürlich widersprechen, müsste man sich dann auf dieser Ebene einsetzen, ist, dass es mit den Basiskategorien jeder Form von Kapitalismus zu Ende geht. Also insofern auch jede Form bürgerlicher Herrschaft betrifft, ob das nun Demokratie oder Faschismus oder sonst was ist. Ne? Also die Argumentationsebene bezog sich ja gar nicht darauf, sondern auf sozusagen die Grundlage, auf der sich jede dieser Herrschaftsformen bewegt. Und wenn Sie mir da widersprechen wollen, das ist ja okay, aber dann musst du dich auch auf diese Ebene bewegen. Also natürlich gibt es Krisenreaktionen, die in Richtung Faschismus weisen. Also das, was in Ungarn gerade abläuft, ist ein Indiz, auch der Nationalsozialismus war eine barbarische Reaktion auf die Krise der 1930er Jahre. Nur die Behauptung ist, diese barbarischen oder autoritären Reaktionen werden den Kapitalismus nicht retten. Und zwar deswegen, weil die ganze Argumentation sozusagen eine Ebene tiefer angesetzt ist. Und wenn jetzt die ganze da oben gezogen ist, dann nützt auch der Übergang in den Faschismus. Zunächst mal ist die Alternative, die ich da am Ende aufgemacht habe, also entweder ökologischer oder Kollaps oder ein ökonomischer natürlich einfach. Also wir können gewisserweise wetten, was jetzt wahrscheinlicher ist, aber denkbar ist in der Tat, dass sich das Ganze wieder in einem Weltkrieg auflöst. Nur auch Waffensystem, als der Zweite Weltkrieg geführt wurde. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man da noch über eine Zukunft danach einfach nachdenken kann. Also gut, ich meine, wenn die Menschheit in die Steinzeit zurückkommt, weiß ich nicht. Vor dem Stadium eines Failing Statements.
das Problem ist noch nicht, dass Kapitalakkumulation wieder anfängt, wenn die Produktionsmittel zerstört worden sind. Ja, das ist rein statistisch nach dem Zweiten Weltkrieg, war das Hochkriegsniveau der Industrieproduktion in Deutschland schon 1950 erreicht. Weil das Problem ist nicht Kapitalverlust im Sinne von Zerstörung der Produktionsmittel durch Banken oder dergleichen, sondern das Problem ist noch, dass auf einem erreichten, wie aus dem ganzen Vortrag ja hochgegangen ist, auf einem erreichten Niveau der Produktivität nur eine bestimmte Masse von Arbeit, abstrakter Arbeit, wie man sagt, von Kapital rentabel angewendet, absorbiert werden kann. Und da müssen neue Potenziale entstehen, die über das vorherige hinausgehen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall mit diesen fordistischen Industrien, die ja vorher erst in kleinen Maßstab überhaupt da waren und da nach 1945 wirklich erst große Massen von zusätzlicher Anwendung von Arbeitskraft gebracht haben. Und die Zerstörung war überhaupt nicht der Auslöser oder die Ursache dafür, dass sozusagen der Wiederaufbau den großen Punkt gemacht hätte. Ja, das war schon in den 50er Jahren dabei, sondern das Wesentliche waren die neuen zusätzlichen Potenziale. Und das Argument war ja im ganzen Vortrag jetzt, diese neuen zusätzlichen Potenziale, die nicht jetzt möglich werden, die sind nirgendwo in sich, sondern alle auf der Grundlage der neuen Produktivkräfte sind alle neue Produktion schon arbeitsangezogen. Das ist das Argument. Und das ist sozusagen von der inneren Logik des Kapitals, hat nichts mit Krieg oder nicht Krieg, nicht mit Zerstörung zu tun. Nur noch eine Anekdote am Schluss. Das Argument ist, habe ich schon oft gehört, es hat als Ironie schon vor 10, 15 Jahren ein russischer Schriftsteller gebracht, am Kongress, bei dem ich war, der hatte auch Leute das Argument gebracht und der hat gesagt, ja gut, wir sind jetzt wirklich autonom ökonomisch. Nicht? Unsere Ökonomie ist zusammengekommen, am Rechner hat gescheitert. Wenn das richtig ist, was ihr sagt, nicht? Kapitalvernichtung im Sinne von physischer Vernichtung der Produktionsmittel, ja gut, der Krieg kann man momentan nicht, aber das Einzige, was bei uns noch funktioniert, ist die Luftwaffe. Also setzen wir wieder ein und dann müssen wir auch die von Zauber an, wo man alles kaputt geschlagen hat. Wunderbar, weil er jetzt hat schon zum Verfahren zu stehen. Das war das sozusagen ironisch, dass er widerlegt, also dass diese seltsame Vorstellung, wenn alles ja aufgeschlagen wird, dann kann ich alles, muss ich ja noch verhandeln.